Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 15. August 2011 zum Thema This is a Man's World, Frauenkarrieren in Männerdomänen. Zu Gast ist Sabine Köstegi, TU Wien. Gastgeberin ist Barbara Grenmeier.
Ja, herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich darf eine kleine, sehr feine Runde heute Abend hier begrüßen. Ich vielleicht zu Beginn gleich bitte, dass wir ein bisschen zusammenrücken, damit wir wirklich dann gemeinsam das Thema besprechen und bearbeiten können. Darf ich Sie bitten, dass Sie einfach zu uns nach vorne herkommen, damit wir nicht so weit entfernt von Ihnen sind. Wir haben da eine erste Reihe und so, glaube ich, können wir wunderbar das Thema miteinander bearbeiten. Ja, mein Name ist Barbara Grenmeier, ich bin heute die Gastgeberin. Bei mir zu Gast ist die Frau Köstegi von der TU Wien. Ein paar organisatorische Hinweise noch zu Beginn. Sie können sich gerne an der Bar mit Getränken versorgen. Bitte einfach gehen und was holen, wann Ihnen der Durst danach steht. Eine Bitte noch, wenn man dann das Thema gemeinsam bearbeiten, würde ich Sie bitten, dass Sie einfach kurz ein Zeichen mit der Hand geben, wenn Sie einen Beitrag dazu haben, eine Frage dazu haben und dann warten, bis Sie ein Mikrofon bekommen. Es wird jede Veranstaltung des Kepler Salon aufgezeichnet und steht dann im Internet zum Download bereit und es ist halt dann nur hörbar, wenn es über das Mikrofon aufgezeichnet wird. Darum bitte einfach kurz warten, das Mikrofon beißt eh nicht. Man gewohnt sich schnell dran, dass man einspricht. Ja, dann darf ich Ihnen die Frau Köstegi vorstellen. Sie ist Betriebswirtin, hat an der WU Wien studiert und an der Universität von Illinois in den USA. Ist dann in die Praxis gegangen als Unternehmensberaterin, hat dort sehr wertvolle Erkenntnisse mitgenommen, wieder zurück an die Universität in die Forschung. Sie hat begonnen als Assistenzprofessorin an der Wirtschaft, also an der Universität Wien, nicht an der Wirtschaftsuniversität, und hat zahlreiche Gastprofessoren und Forschungsaufenthalte an renommierten Instituten im Ausland absolviert. Mittlerweile ist sie Professorin für Arbeitswissenschaft und Organisation am Institut für Managementwissenschaften an der TU Wien, seit 2009, wenn ich richtig informiert bin, und hat auch noch zahlreiche andere Funktionen und Aktivitäten, eine sehr umtriebige Dame. Sie ist akademische Leiterin des postgradualen Lehrgangs für Entrepreneurship und Innovation, ist Direktorin des Entrepreneurship Centers in Wien, sie ist Senatorin und Sprecherin der Professorinnen im Senat der TU Wien und ist Mentorin für Start-up-Unternehmen. Ja, was sind so Ihre Forschungsprojekte, womit beschäftigt sie sich in der Organisationsforschung mit den Fragen der kulturellen und sozialen Diversität und wie schaut es aus mit Verhandlungs- und Konfliktlösung in Organisationen? Das ist ein weites Feld, in dem sie sich da bewegt. Heute geht es um einen Teil davon, um einen kleinen, aber dennoch sehr wichtigen Teil. Es geht darum, wie verhalten sich Frauen in Berufen, die sehr stark von Männern dominiert sind. Ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Es ist Ihr Gebiet und ich würde Sie bitten, dass Sie uns einfach in diesen Abend einführen und dass wir das dann gemeinsam aufarbeiten. Bitte schön.
Dankeschön. Herzlich willkommen. Ich selbst bin Mühlviertlerin. Bin es aber gewohnt, normalerweise in Hochdeutsch meine Vorträge zu halten. Es wird mich sicher strudeln, weil wenn jemand mit mir im Dialekt spricht, spreche ich normalerweise Dialekt zurück. Also verzeihen Sie mir bitte den einen oder anderen Ausrutscher vielleicht dann. Das Thema, das uns heute zusammenführt, This is a Man's World. Das ist ganz schön, dass wir relativ ausgeglichen sind, also dass wir das diskutieren können. In einer Situation, die im Grunde genommen für eine Gesellschaft wünschenswert wäre, ja, dass wir sozusagen, egal in welches Gremium, egal in welche Situation wir kommen, dass wir dort ein ungefähr eine ausgewogene, diverse Gruppe von Menschen vorfinden, mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen vielleicht, mit unterschiedlichem Geschlecht, vielleicht mit unterschiedlichem Bildungshintergrund. Deswegen finde ich es besonders schön. Bevor ich jetzt wirklich auch mit meinem Vortrag einsteige, möchte ich zwei Dinge sagen. Das eine ist, wenn ich irgendetwas sage, was Sie finden, das gehört kommentiert, da habe ich eine Frage dazu, das verstehe ich nicht. Sie können jederzeit aufzeigen und mich unterbrechen. Jederzeit, also ich unterrichte normalerweise meine Studierenden in einem Diskurs, also wir interagieren sehr stark. Ich stelle auch oft sehr viele Fragen an das Publikum, einfach um einen Dialog zu führen. Das andere ist, ich möchte Sie jetzt noch einmal ein bisschen aus Ihren bequemen Sitzen herausholen und mit Ihnen einen Brigitte-Test machen. Die Frauen kennen die Frauenzeitschrift wahrscheinlich, zumindest von der Trafik, die Männer auch dann vom Sehen. Da gibt's üblich so Persönlichkeits- oder Einstellungstests, wo man eine Frage kriegt und dann hat man drei Antwortmöglichkeiten und man kann sie dann zu irgendeiner positionieren und auch wenn sie nicht ganz richtig ist, also wenn man nicht wirklich hundertprozentig Passendes findet, es gibt immer so eine Antwort, zu der man sich doch noch am ehesten hingezogen fühlt. Ich möchte es nicht so machen, dass ich jeden einzelnen von Ihnen frage oder Sie schreiben das für sich auf und wir wissen es dann nicht, wie wir uns positionieren, sondern wir haben vorbereitet, es gibt drei Ecken in diesem Raum. Es gibt die A-Ecke, die B-Ecke und die C haben wir uns jetzt noch nicht entschieden. Die ist da hinten, dann wird es die C-Ecke sein. Und ich werde Ihnen also keine großen Fragen stellen, sondern ich werde Ihnen drei Fragen stellen. Und ich möchte einfach dann, also mit drei alternativen Antwortmöglichkeiten, und wir beginnen einfach damit, dass Sie sich dann positionieren und sagen, wie Sie reagieren würden. Es gibt eine Frage, das ist die erste Frau, das ist die erste Frage, da können Sie sich, also es geht jetzt an die Adresse der Männer, da können Sie sich in eine Frau versetzen, wenn Sie möchten, oder Sie beantworten die Frage für sich einfach mit umgekehrten Vorzeichen. Sie werden es dann gleich verstehen, was ich meine. Alle anderen Fragen sind ohnehin geschlechtsneutral und Sie können das für sich, jeder für sich beantworten. Okay? Die erste Frage meines Brigitte-Tests. Also es ist jetzt einmal ein Ausgangspunkt sozusagen, um das Thema gemeinsam zu erörtern. Die erste Frage ist, stellen Sie sich vor, Sie sind gerade vor kurzem als erste und einzige Frau als Orchestermitglied bei den Wiener Philharmonikern aufgenommen worden. Und jetzt die Frage, die Männer können sich entweder in diese Frau hineinversetzen oder sie machen es genau umgekehrt, stellen Sie sich vor, es ist eine frauendominierte Gruppe und Sie sind als einziger Mann dort. Gut, Sie sind aufgenommen worden und Sie hören immer wieder von Gerüchten, dass Sie ohnehin nur die Quotenfrau seien und nicht aufgrund Ihrer Qualifikation und Leistung eingestellt wurden. Wie reagieren Sie? Ja. A. Erste Möglichkeit, also dort vorne. Sie werden noch härter trainieren und arbeiten und Ihren Kollegen zeigen, wie gut Sie sind. B. Sie versuchen, das Vertrauen Ihrer Kollegen zu gewinnen, indem Sie freiwillig Aufgaben im Orchester übernehmen und öfter mal anbieten, für Kollegen einzuspringen, falls diese verhindert sind. C. Diese Möglichkeit. Sie werden gleich am Beginn der nächsten Probe diese Gerüchte ansprechen und Ihre Verärgerung darüber mitteilen. Also versetzen Sie sich vielleicht in diese Frau. A, Sie werden einfach noch viel mehr üben, noch viel mehr trainieren und zeigen, wie gut Sie sind. B, Sie werden versuchen, das Vertrauen Ihrer Kollegen zu gewinnen, indem Sie freiwillig Aufgaben übernehmen. C, Sie werden bei der nächsten Probe direkt ansprechen und Ihre Verärgerung mitteilen. Sie stehen jetzt in einer Ecke und wissen gar nicht, wo Sie sich hingestellt haben. Ich hole Sie noch mit an Bord. Es geht darum, dass Sie eine Frage beantworten. Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade vor kurzem als erste und einzige Frau als Orchestermitglied bei den Wiener Philharmonikern aufgenommen worden und wir hören immer wieder Gerüchte, dass Sie ohnehin nur die Quotenfrau seien und nicht aufgrund Ihrer Qualifikation und Leistung eingestellt wurden. Wie reagieren Sie? Ja? A, das ist diese Ecke, Sie werden noch härter trainieren und arbeiten und üben, um Ihren Kollegen zu zeigen, wie gut Sie sind. Die Antwort B, wo Sie im Moment stehen würden, wäre, Sie versuchen, das Vertrauen Ihrer Kollegen zu gewinnen, indem Sie freiwillig Aufgaben im Orchester übernehmen und öfter mal anbieten, für Kollegen einzuspringen, falls diese verhindert sind. Oder C ist, Sie werden gleich am Beginn der nächsten Probe diese Gerüchte ansprechen und Ihre Verärgerung darüber mitteilen. Würden Sie vermutlich da, genau, würden Sie vermutlich da sein. Ja, ist ja schon einmal interessant. Vielleicht wollen Sie spontan sagen, was hat Sie bewogen, sich hierhin zu stellen? Wenn jemand möchte, oder vielleicht tauschen Sie sich darüber aus.
Das ist sicher eine Trotzreaktion.
Mhm. Ja. Denen zeige ich es jetzt erst recht.
Ich zeige denen, wie es geht.
Mhm. Mhm. Andere Motive?
Zwei Möglichkeiten ja. In der Rolle der Frau. Das ist, trifft im Grunde die Beobachtung, die ich in meiner Zeit als Sportjournalist, was ja mehrheitlich eine männliche Domäne ist, an Aussagen entgegengenommen habe von Frauen.
Mhm.
Also sich noch mehr bemühen, als möglicherweise der Durchschnitt macht.
Fragen wir da gibt es eine Person, die das über die Vertrauensschiene machen möchte.
Also ich bin nicht A, ich bin gut, ich brauche nicht besser arbeiten oder mehr arbeiten. Ich brauche das Problem nicht ansprechen, weil ich habe kein Problem. Also bin ich auf B.
Mhm. Okay. Bei Ihnen, mag da jemand sagen, warum bei C gelandet?
Ich habe alle zwei Stufen schon durchgemacht und bin jetzt glücklich, dass ich jetzt hier bin.
Okay. Schön. Okay. Gut, jetzt stelle ich Sie wieder vor eine Alternative. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Ihren Arbeitskollegen in einer Besprechung und jemand erzählt einen Blondinenwitz und alle lachen. Wie reagieren Sie? Fangen wir wieder bei A an. Sie lachen mit, weil andere auch lachen, halten sich aber im Hintergrund. B wäre, Sie verziehen bewusst keine Miene und fragen Ihre Kollegen, ob Sie wieder zur Tagesordnung zurückkehren können. Und C wäre, Sie legen noch einen Blondinenwitz drauf, um Ihre Kollegen noch mehr zum Lachen zu bringen. Ich wiederhole es noch einmal. A, Sie lachen mit, weil die anderen auch lachen, halten sich aber im Hintergrund. B wäre, Sie verziehen bewusst keine Miene und fragen Ihre Kollegen, ob Sie wieder zur Tagesordnung zurückkehren können. Und C wäre, Sie legen noch einen Blondinenwitz drauf, um Ihre Kollegen noch mehr zum Lachen zu bringen. Ja? Kann man vielleicht dort... Will da jemand ein Statement abgeben, warum doch bei A, wo sich die Mehrheit für B entscheidet, offensichtlich?
Solange jetzt da in dem Büro niemand persönlich angesprochen ist und es sich keiner beleidigt fühlt, ja, warum nicht? Es kommt dann wahrscheinlich auch auf den Witz drauf an.
Gruppe B hat dir da was zu entgegnen. Es kommt auf den Witz drauf an, falls sich niemand beleidigt fühlt.
Das ist genau mein Problem. Wenn ein Witz sehr gut ist, dann muss ich einfach lachen. Also es fällt mir schwer, hier zu stehen.
Mhm. Okay.
Ja, wenn es um die Diskriminierung oder um die Ausgrenzung oder irgendwelche Gruppen geht, das ist jetzt wurscht, ob Blondinen oder Schwarze oder irgendwas, dann finde ich das prinzipiell keinen Kommentar wert oder würde ich mich nicht auf das Niveau begeben, in keiner Art und Weise.
Mhm.
Und würde eben appellieren, wieder ins Plenum zurückzukommen.
Vielleicht hier noch? Möchten Sie nicht kommentieren? Gut. Eine allerletzte, ja?
Also ich glaube, B war jetzt keiner verzirkter Miene, aber das schaut für mich einfach so nach sozialer Wünschbarkeit aus. Wir wollen alle keine Miene verziehen, also wir wollen alle ernst bleiben und so, wir wollen keine Minderheiten angreifen, aber das schaut sehr nach sozialer Wünschbarkeit aus, die Ecke B. Es war zwar schön, wenn es in der Realität so ist, aber ja, ich glaube nicht, dass das so wirklich ist.
Also ich glaube, dass das der einfachste Weg ist, sich durchzusetzen, aber man sich zusammenreißen muss, gerade wenn man in einem größeren Forum drinnen ist und vielleicht die Leitung überhaupt, ist das die einzige Möglichkeit. Und ich glaube, wenn man es öfters tut, ist man dann auch schon geübt und bringt es auch zusammen. Also mitzulachen, vor allem wenn man es selber nicht lustig findet, wenn man es selber lustig findet, ist für jeden schwer, glaube ich. Aber mitzulachen ist immer das Falsche und darüber diskutieren, glaube ich auch. Also ich glaube, dass auch wenn wir es nicht alle zusammenbringen, wir haben ja nicht gesagt, dass wir perfekt sind, dass wir es zumindest tun wollen.
Danke. Gibt es noch Kommentare? Wir lösen das dann ein Stück weit auf. Sie werden verstehen, warum ich einen Brigitte-Test vorab mache. Die allerletzte Frage noch ist eine, wo sich vermute ich jetzt einmal, die Frauen sehr zu Hause fühlen. Bei den Männern weiß ich es nicht, da interessiert es mich dann. Stellen Sie sich vor, Sie haben heute einen wichtigen Vortrag in Ihrem Unternehmen vor der Geschäftsleitung, von dem auch Ihre weitere Karriere abhängen wird. Und Sie stehen vor Ihrem Kleiderschrank. Was ziehen Sie an? A. Sind wieder dort. Sie ziehen Ihre bequeme Lieblingskleidung an, in der Sie sich besonders wohlfühlen. B. Sie möchten möglichst wenig durch Ihre Kleidung auffallen und ziehen sich deshalb einen unauffälligen Hosenanzug an. Oder C wäre die Antwortmöglichkeit, Sie ziehen sich etwas an, indem Sie sich besonders attraktiv und sexy fühlen. A. Bequem. B. Dezent. Hosenanzug formal. C. Wäre attraktiv und sexy. Spannend, wenig Bewegung. Kann ich wieder einen Kommentar hören, wenn Sie möchten, natürlich nur.
Für mich muss es auf jeden Fall bequem sein, weil was anderes ist einfach Täuschung. Es kann von mir aus dezent sein, aber wenn ich mich persönlich nicht wohlfühle, dann weiß ich, dass ich da versagen werde, auch wenn es nur so dezent ist, aber das bin dann nicht ich. Deswegen bequem.
Mag jemand von Ihnen vielleicht kommentieren?
Nur dazu schließt das eine das andere nicht aus, würde ich mal sagen. Also
natürlich, aber wenn das Alternativen wären und sich bis zu einem gewissen Grad ausschließen würden.
Kann ich nicht beantworten.
Da haben es wir Männer einfach leichter. Es gibt die Einheitskleidung, dezenter Anzug, Krawatte, fertig.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass man den Anlass entsprechend gekleidet ist. Und wenn es eine ernste Besprechung ist und das mal seine eigene Seriosität oder die Kompetenz weitergeben will, dann finde ich, dass eine dezente, seriöse Kleidung das passend ist. Und als Frauen haben wir ja Hosenanzüge, ne?
Ich würde mich dezent weiblich kleiden.
Stehen Sie deswegen ein bisschen da dazwischen?
Ja, also wie gesagt, es ist eine Brigitte-Einteilung und attraktiv und sexy heißt ja nicht, es gleichzusetzen mit mutig oder unbequem oder wie auch immer. Also man kann auch attraktiv, sexy wirken und trotzdem eine gewisse Professionalität und Seriosität an den Tag legen.
Fein. Vielen Dank. Jetzt bitte ich Sie wieder zu mir nach vorne zu kommen. Ja, diese Alternative, die ich Ihnen da jetzt in diesem Brigitte-Test vorgestellt habe, die Folien sind ein bisschen schwer zu lesen und ich werde sozusagen einfach viel erklären und Sie werden einfach nachfragen, wenn es etwas gibt, was Sie nicht lesen können oder was Sie einfach fragen möchten. Diese Antwortmöglichkeiten, die ich Ihnen jetzt vorgegeben habe, sind zum Teil einfach ganz häufig verwendete Verhaltensweisen, die Frauen an den Tag legen oder die Frauen verwenden, wenn sie in männerdominierten Bereichen arbeiten. Man nennt sie Coping-Strategien und was ich mit Ihnen heute machen möchte, ist ein Stück weit zu hinterfragen, warum, also bei jeder dieser Antwortmöglichkeit wäre sozusagen unter Anführungszeichen eine nicht angepasste oder angemessene Alternative dabei gewesen, nämlich das eine ist zum Beispiel, also Gerüchte anzusprechen und zu sagen, warum ist das so, also warum unterstellt man mir nicht gut genug zu sein. Das zweite wäre eben tatsächlich nicht zu lachen und zur Tagesordnung zurückzugehen, also man würde ja auch über ausländerfeindliche Witze oder Judenwitze heute nicht mehr lachen, also warum lacht man über sexistische Witze? Und die dritte Alternative, also bei der dritten Frage wäre es natürlich so, dass man das anziehen soll, wo man sich am wohlsten fühlt, weil man ja eigentlich performen will und dann soll nichts anderes einem eigentlich in der eigenen Performance oder Leistungsfähigkeit beschränken. Trotz alledem agieren Frauen und das ist jetzt ein Phänomen, das werde ich Ihnen zeigen, das ist ein oder versuche ich Ihnen zu zeigen, das ist nicht etwas, was frauenspezifisch ist, sondern das hat etwas mit Mehrheiten- und Minderheitendynamiken zu tun. Warum sozusagen Personen oder Menschen, die in einer Minderheitenrollen sind, ganz besondere Coping-Strategien oder Anpassungsstrategien brauchen. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen gemeinsam arbeiten. Das, was ich Ihnen erzähle, beziehe ich zum Teil, oder das Wissen, das ich mir angeeignet habe, beziehe ich zum Teil aus zwei Forschungsprojekten, mit denen ich in den letzten Jahren beschäftigt war. Beide sind ein Stück weit durch die Medien gegangen. Für beide bin ich geprügelt worden. Also sagen wir so, ich habe Aufsehen damit auch erregt und ich denke, mir habe damit auch eben Kontroversen angeregt oder ich habe irgendwie das Gefühl, auch ein Stück weit den Nerv der Zeit getroffen. Das eine Projekt ist, wir haben uns angesehen, das österreichische Bundesheer, die ausgehende Fragestellung war, im österreichischen Bundesheer werden seit 12 Jahren Frauen zugelassen. Es haben sich während dieser Zeit ungefähr 1000 Soldatinnen zum Dienst gemeldet und davon sind die Hälfte in der Zwischenzeit auch schon wieder weg. Das heißt, es gibt eine enorm hohe Fluktuationsrate bei den Frauen und wir haben uns angesehen, also unsere Hypothese, unsere Ausgangshypothese war, weil ein Co-Autor von mir in dieser Studie ist Offizier und er selbst war daran beteiligt als ein Lehrgang an der Militärakademie, frauenfrei gemacht wurde. Also wo die Soldaten gemeinsam mit den Ausbildenden beschlossen haben, dieser Lehrgang soll frauenfrei sein und die 4 Frauen, die sich in der Offiziersschule gemeldet haben, wurden binnen eines Jahres rausgemobbt. Und es war die Ausgangslage für unsere Studie und unsere Hypothese war, dass Frauen in solchen Minderheitenpositionen besonderen Aggressionen ausgesetzt sind. Was das Bundesheer eben charakterisiert, ist extreme Geschlechtersegregation. Das heißt, dass innerhalb des österreichischen Bundesheers die Frauen vor allem zum Beispiel in unterstützenden Einheiten tätig sind. Aber es gibt zum Beispiel nur eine Frau im Jägerbataillon. Das heißt, in diesen Elite- und Kampftruppen finden sie kaum Frauen, in unterstützenden Einheiten deutlich mehr Frauen. Also dort gibt es sozusagen geschlechtsrollenspezifische Zuteilung von Aufgaben. Sie haben eine Kultur im österreichischen Bundesheer, die sehr, sehr stark körperbezogen ist und dadurch auch fast hypermaskulin wird, also überzogen maskulin wird. Es wird auf körperliche Leistungsfähigkeit enormen Wert gelegt. Das ist so das österreichische Bundesheer, das ist eine extreme Form. Die andere sozusagen, die ganz wenig mit Körperlichkeit zu tun hat, sondern fast im Gegenteil vergeistigt ist, ist die Technische Universität Wien oder die Wissenschaft an sich. Das ist das zweite Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Die Ausgangssituation dort ist, dass Frauen und Wissenschaftlerinnen enorm unterrepräsentiert sind an der TU Wien. Auch dort gibt es Geschlechtersegregation. Wenn Sie Architekturstudium anschauen, dort haben Sie fast 30-40% Beginnerinnen, ungefähr ein Drittel Absolventinnen. Wenn Sie aber dann weiter raufgehen in der Hierarchie, kommen die Frauen abhanden, sind einfach nicht mehr vorhanden. Im Maschinenbau ist es so, dass wir, also ich bin formal der Maschinenbaufakultät zugeordnet als Professorin, da haben wir 10% Beginnerinnen, also Mädchen, die Maschinenbau überhaupt studieren, wir haben 6% Absolventinnen, wir haben keine einzige Professorin, abgesehen von mir. Und die Fragestellung war immer, die Technische Universität Wien, also wir haben ja dann die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer, auch das Rektorat steht da und sagt, was sollen wir tun? Ja, es interessieren sich einerseits schon einmal wenige Frauen für ein technisches Studium oder naturwissenschaftliches Studium. Und was sollen wir denn tun? Können wir da überhaupt als TU was tun? Oder ist es nicht vielmehr so, dass sich die Gesellschaft ändern müsste? Und dieser Frage sind wir dann auf den Grund gegangen. Also das sind in der Organisation spezifische Mechanismen, die eigentlich dazu führen, dass Frauen aufgeben, sowohl, und das ist sozusagen die Parallele in diesen beiden Projekten, sowohl an der TU Wien als auch im österreichischen Bundesheer. Jetzt könnten Sie sich noch fragen, was hat das alles mit uns zu tun, die wir doch in normalen Wirtschaftsbetrieben arbeiten, und das sind ja doch zwei sehr spezifische Organisationen. Ich bin sozusagen ausgebildete Organisationsforscherin und habe mich immer sehr stark also sozialen Phänomenen von dieser Seite genähert. Und das Spannende an der Organisationsforschung ist, dass man sagt, Organisationen funktionieren in ihren Grundprinzipien ähnlich. Also egal, ob sie sich ein Kloster, die Kirche, das Militär, einen Wirtschaftsbetrieb anschauen, also bestimmte Organisationsprinzipien, Funktionsweisen, die Auseinandersetzung mit Autorität und Macht sind in allen Organisationen ähnlich. Wenn Sie sich aber sehr extreme Formen ansehen, ja, dann wird es Ihnen gelingen, bestimmte Phänomene reiner oder eindeutiger zu sehen, während Sie in anderen Organisationen schon ein Stück weit auch nicht mehr so leicht zu entdecken sind. Das ist das Spannende dran, zu sagen, sich extreme Organisationen anzusehen. Im letzten Profil, vor zwei Wochen, war ein Artikel ganz groß über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, biologisch. Ja. Also wie ist das Hirn organisiert und was kann die Hirnforschung dazu beitragen, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu erklären. Und was ist jetzt wirklich Biologie und was ist Soziologie, die alte Streitfrage, die wird uns nicht beschäftigen. Also dieses Thema, das werden wir uns nicht anschauen, sondern wir werden tatsächlich versuchen, über eben organisationsanalytische Prinzipien, vielleicht historische Analyse, uns dem Thema anzunähern und zu schauen, wie schaut es denn eigentlich aus mit Frauen in Männerdomänen, wie agieren sie, was produzieren sie, also tragen eigentlich Frauen in Führungspositionen dazu bei, dass sich tradierte, also herkömmliche Geschlechterrollen eigentlich noch verfestigen oder sind es gerade sie als Role Models, die diese eingefahrenen Geschlechterrollen auch verändern können. Das ist die Fragestellung, die mich interessiert im Moment. Ich gehe mit Ihnen jetzt, also vielleicht gehen wir noch eine zu dieser Biologie-Geschichte noch zurück, ja, und stellen uns die Frage, angenommen, es gäbe tatsächlich weibliche Eigenschaften und es gäbe männliche Eigenschaften, und es wäre tatsächlich so, egal ob Biologie oder ob Sozialisation, dass die Frauen tendenziell weibliche Eigenschaften haben und die Männer eher männliche Eigenschaften haben. Also wenn wir uns mal auf dieses Gedankenexperiment einlassen Was wäre denn eigentlich so schlecht daran? Grundsätzlich, was wär eigentlich so schlecht daran? Es ist eine Welt, die man sich durchaus auch vorstellen kann, wenn, und dann kommt, aber wenn es da einige Bedingungen gibt. Und diese Bedingungen, das heißt, wir können das einmal außer Streit stellen und können sagen, es ist uns eigentlich wurscht, woher es kommt. Ja? Stellen wir das einmal außer Streit und sagen wir, egal ob es so ist oder nicht, schauen wir uns einmal an, was passiert denn mit den Geschlechterrollen und mit den Zuteilungen. Und ich habe Ihnen, wenn man das so schlecht lesen kann und wenn wir da immer wieder darauf zurückgreifen werden, von der Hausen-Karin eine Gegenüberstellung kopiert und zusammengestellt, nämlich die Polarisierung der Geschlechtercharaktere, eine Spiegelung der Dissoziation, Erwerb von Familienleben. Was die Karin Hausen gemacht hat, ist, sie hat historisch herausgearbeitet, einerseits eben die Geschlechterrollen und andererseits sozusagen die Zuordnung dieser Geschlechterrollen. Und was Sie sehen ist, also das ist sozusagen herausgearbeitet aus dem historischen Diskurs, aus dem, was Sie aus der Literatur herausnehmen, aus dem, was Sie aus den Gesellschaften herausnehmen. Das ist sozusagen im Moment der Stand der Zuordnung. Und wenn Sie sehen, da gibt es sozusagen den Mann, der hat sozusagen die Zuordnung der Bestimmung für außen, für das öffentliche Leben, darüber sprechen wir dann gleich. Und für Aktivität, für das Tun, Sie lesen da selbstständig, strebend, zielgerichtet, wirksam, Durchsetzungsvermögen, für die Rationalität, für den Geist, die Vernunft, Verstand, das Denken, Wissen, Abstrahieren, die Tugend ist die Würde. Bei der Frau hingegen gibt es die Zuordnung, sie hätte die Bestimmung für innen, für Nähe, für häusliches Leben, die Passivität, also Schwäche, aber auch Ergebung, Hingebung, Wankelmut, Bescheidenheit. Sie ist nicht dem Tun, sondern dem Sein zugeordnet, also dem Abhängigsein, Betriebsamsein, emsig, bewahrend, empfangend, Liebe, Güte, Sympathie, Emotionalität, also ihr ist auch die Emotionalität zugeordnet, im Gegensatz zur Rationalität, Gefühl, Gemüt, Empfindung, Tugenden sind Schamhaftigkeit, Keuschheit, aber auch eben Verschönerungsgabe, Anmut und Schönheit. Das ist im Moment sozusagen das Erbe, das wir in der Gesellschaft haben an tradierten Geschlechterrollen und ihren Zuordnungen zu Mann und Frau. Wenn man sich das anschaut, was fällt zunächst auch auf?
Wer, von wem ist das ursprünglich? Vom Pfarrer Kurt Krenn?
Ja, die Karin Hausen, genau, hat als Wissenschaftlerin herausgearbeitet aus historischen Texten, aber eben auch aus dem, was zurzeit publiziert wird. Was fällt Ihnen so auf? Oder wenn man sich diese zu, also wir haben ja zunächst noch einmal dieses Gedankenexperiment gehabt, es gäbe das Weibliche und das Männliche und es wäre vielleicht tatsächlich so, dass Frauen mehr Weibliches und Männer mehr Männliches hätten, was wäre daran so schlimm? Jetzt schauen wir uns die Zuordnung an, was fällt denn zunächst einmal auf? Ja, also das, sozusagen, sie hat ein realistisches.
In der Gesellschaft ist tatsächlich so, dass die Zuteilung so funktioniert und selbst bei Menschen, die, wie soll ich sagen, sehr weltoffen sind und so, man fällt doch immer wieder in diese Gewohnheiten, in diese Gesellschaftsformen zurück und dann braucht man sich nur Unternehmen anschauen, wo sind dann die Frauen im mittleren und oberen Management, die sind dann so dünn, dass es kaum, und eigentlich wissen wir alle, dass dort dieselbe Leistung gebracht wird oder werden könnte und vor allem von der Ausbildung sowieso schon Frauen weiter vorn sind. Und die Realität schaut so ähnlich aus, wie es da steht. Und so gesehen hat er der Kleinkurte dann auch wieder recht gehabt, weil das ist ja der Realität gesprochen.
Also für mich klingt das absolut nicht nach Realität. Also wenn ich das lese und die Zuschreibungen, wird man einfach schlecht. Weil, weiß ich nicht, also abhängig sein, Frau, ja, das finde ich einfach total nicht richtig und auch nicht Realität. Für mich nicht.
Also ich stelle für mich fest, dass ich auf beiden Seiten unterwegs bin und ich habe viele männliche Freunde, die genauso diese weiblichen Zuschreibungen leben. Also aber im Job ist meistens nur das männliche Muster dominierend.
Also der erste Gedanke war, als ich das gelesen habe, die Frauen sollen klein gehalten werden. Sie sollen sich nicht entwickeln. Das war von jeher der Grundsatz der Kirche. Die sollen still sein, die haben nichts zu sagen, nichts zu reden. Und ich kenne mich zu wenig in der Wirtschaft aus, aber was man so sieht und hört und liest, ist das noch in vielen Köpfen. Die Frauen sollen daheim, beim Haus, im Haus, bei den Kindern bleiben. Ja, wie da auch steht, sie sind wankelmütig, sie haben praktisch nichts zu sagen.
Ich möchte dazu sagen, ich bin Volksschullehrer. Ich habe ein Leben lang arbeite eigentlich nur mit Frauen zusammen. Habe in einer riesengroßen Schule in Wels unterrichtet. Ich habe mit 35 Frauen zusammengearbeitet. Und wenn das nur annähernd stimmen würde, was da steht, hätte unsere Schule nie funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Also, ich glaube, hier.
Wir waren eine sehr innovative Schule. Wir haben wirklich reformpädagogische Konzepte umgesetzt und so. Das ist aber sicher nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf dem Mist von meinen lieben Kolleginnen, Ex-Kolleginnen.
Also ich glaube, dass wir, wenn wir an ganz konkrete Personen denken oder wenn wir uns um selbst denken, dann finden wir da durchaus eben ganz, ganz viele Punkte, wo wir uns da sehr unterschiedlich in diesen Konzepten da einordnen würden. Dennoch schätze ich, diese Einteilung kommt aus der Geschichte, wird auch aus der Geschichte erklärt, als eine, die noch immer sehr gültig ist. Also das waren ja auch Mordmeldungen hier. Leider ist es in unserer Gesellschaft nach wie vor so, dass Frauen eben zum Beispiel dann zugeordnet sind dieser privaten Sphäre, dem häuslichen Leben mit Kindererziehung und so weiter. Jetzt, weil ich gesagt habe, Biologie und Sozialisation, wir kommen ganz ohne diese Unterscheidung, was ist Biologie, was ist Sozialisation aus, wenn wir beginnen, alleine diese Zuteilung zu dekonstruieren. Und wenn Sie da zum Beispiel, es gibt diese Unterscheidung zwischen, ich gehe jetzt Punkt für Punkt durch, Sie brauchen das nicht lesen, also Sie können gerne da auf diese Zuteilung da schauen, die Sie bekommen haben. Da gibt es ja diese Darstellung lebt ja auch sehr stark davon, dass man davon ausgibt, es gibt sozusagen eine private Sphäre, nämlich die des privaten Lebens, des Haushalts, der Familie, und es gibt eine öffentliche Sphäre, die, wo Beruf steht, wo Erwerbswirtschaft steht, wo Politik steht. Ja? Und alleine eine zum Beispiel Analyse von Arbeit in der privaten und in der öffentlichen Sphäre hält dieser künstlichen Trennung nicht stand. Wenn Sie anschauen, wie Arbeit geleistet wird, in welcher Form, und Sie schauen sich an, zum Beispiel eben Arbeit, die in der privaten Sphäre geleistet wird, von dispositiver, ausführender Tätigkeit wie eben Haushalt führen, bis hin zu planerischen Tätigkeit, wie bringe ich eine gesamte Familie unter einen Hut, wie plane ich Urlaube und so weiter, leitender Funktion, pädagogischer Arbeit und so weiter, dann sehen Sie eigentlich im Grunde genommen von der Arbeit selbst, also wenn Sie sich wirklich arbeitswissenschaftlich angehen, keinen Unterschied zu der Arbeit, die in der öffentlichen Sphäre geleistet wird. Der einzige Unterschied ist, dass die in der privaten Sphäre nicht bezahlt wird, die in der öffentlichen Sphäre schon. Und alleine damit verbunden ist eine bestimmte Anerkennung und Wertschätzung. Also das heißt, die Bewertung der Arbeit wird in der privaten Sphäre alleine deswegen, weil sie nicht bezahlt wird, ist schon eine andere als in der öffentlichen. Wenn Sie sich aber genau anschauen, woraus diese Arbeit besteht, aus welchen Tätigkeiten, wenn Sie das analysieren, könnten Sie keinen Unterschied finden. Also alleine diese Trennung, diese künstliche Trennung zwischen privater und öffentlicher Sphäre ist eine künstliche eben, eine kulturell geschaffene, vielleicht zu einem bestimmten Zweck, hält aber einer Analyse nicht stand. Wenn Sie sich noch einmal diese Geschlechterrollenstereotypen anschauen, dann gibt es eine zweite Trennung, die sehr deutlich sichtbar wird, und zwar nämlich die Trennung zwischen Körper und Geist. Ja? Auf der einen Seite haben Sie Rationalität, Durchsetzungsvermögen, vielleicht Aggressivität, also sozusagen das Tun, das Handeln. Auf der anderen Seite haben Sie das Seiende, Passivität, Emotionalität. Auch diese Trennung ist eine künstliche und sozusagen ich aus neuesten Erkenntnissen zum Beispiel der Entscheidungsforschung, mit der ich mich auseinandergesetzt habe, eine völlig unzutreffende. Ja? Menschen können nicht rational entscheiden, wenn sie keine Emotionen haben. Es ist schlicht unentscheidbar. Ja? Also das, was uns zu entscheiden ermöglicht, sind im Grunde genommen unsere Präferenzen für etwas, was wir lieber haben, und das ist eindeutig emotional. Ja? Also diese künstliche Trennung zwischen Körper und Geist ist ebenfalls eine arbiträre, eine künstlich eingeführte. Und auch hier wieder sozusagen die Zuordnung der Emotionalität des Körperlichen der Frau und damit auch der Sexualität der Frau und des Rationalen, die Zuordnung zum Mann. Jetzt können Sie sich vorstellen, also selbst Freud hat zum Beispiel in seinen Analysen geschrieben, dass Arbeit im Grunde Sublimierung von Lust ist. Also Freud hat erklärt, Menschen sind nur dann arbeitsfähig, wenn es ihnen gelingt, ihren Lusttrieb unter Kontrolle zu haben, diesen zu sublimieren, umzulenken sozusagen in eine andere Tätigkeit. Organisationen, wenn Sie sich anschauen, wie sie entstanden sind, haben seit jeher massive Probleme mit der Sexualität gehabt. Also die ersten Organisationen waren Militärs und Klöster. Und im Mittelalter musste man sich Bestrafungsriten ausdenken, weil die Menschen eher an Sex als an Arbeit gedacht haben. Und ein einfaches Mittel war, Sexualität einfach von Organisationen zu tabuisieren, also wegzubringen. Später hat man dann einfach, weil Frauen und Zuordnung, Emotionalität und Körperlichkeit Frauen waren, hat man einfach versucht, auch die Frauen aus diesen Organisationen rauszubringen, aus dieser öffentlichen Sphäre rauszubringen. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Sachen dekonstruiert und sagen, diese Einordnung funktioniert eigentlich auf einem zwei unhinterfragten Prinzipien. Ein weiteres ist, dass es eine asymmetrische Geschlechterkultur gibt. Ja? Und zwar könnte man das jetzt formal so ausdrücken, man könnte sagen, also wenn Männer A sind und Frauen B sind, dann ist das, was wir in der Gesellschaft erleben, nicht, dass man sagt, A ist ungleich B. Ja? Das wäre das Modell, das ich Ihnen eingangs vorgeschlagen hätte. Was wäre denn eigentlich, wenn wir unterschiedliche Eigenschaften hätten, und tatsächlich Frauen ein bisschen anders als Männer, ein bisschen andere Präferenzen, was wäre denn da eigentlich so schlecht dran? Das wäre dieses Modell A ist ungleich B. Was wir aber im Moment in unserer Gesellschaft erleben ist, also in sehr vielen Bereichen erleben ist, A ist ungleich nicht A. Da ist sozusagen, da ist die Krux drinnen, man erhebt das Männliche zur Norm. Also wenn Sie rausgehen und Manager befragen, zum Beispiel in der Wirtschaft, wie Entscheidungen gut getroffen werden, Die entscheiden alle wahnsinnig rational und überlegt und haben ihre Strategien, und als Führungskraft muss man Durchsetzungsvermögen haben, einen gewissen Grad an Aggressivität. Das ist auch positiv. Das wird in der Gesellschaft positiv bewertet, während Empathie ist schon nett, aber Emotionalität brauchen wir nicht. Also das heißt, wir ordnen, wir sozusagen geben Frauen ganz bestimmte Eigenschaften, Männer ganz bestimmte Eigenschaften und führen dann aber eine Wertigkeit ein und sagen, die einen Werte sind aber doch noch ein Stück weit besser als die anderen. Das heißt, wir schaffen eine asymmetrische oder hegemoniale Geschlechterkultur. Und auch das, wenn Sie da noch einmal diese Zuordnung lesen, dann werden Sie sehr schnell finden, dass die Begriffe, die Sie beim Mann finden, fast ausschließlich positiv besetzte Begriffe sind. Während die Zuordnung, also selbst die Tugenden, selbst die Zuordnung, also die einzige Tugend des Mannes ist die Würde. Ja? Würde ich sagen, ist eine Menschentugend oder ein Menschenrecht und hat nichts mit männlich zu tun. Bei den Frauen finden Sie auch durchaus kritische Tugenden. Ja, folgend aus diesen drei ersten Dingen ergibt sich dann eben, und aus dieser Trennung der öffentlichen und privaten Sphäre, aus dieser Trennung zwischen Körper und Geist, aus dieser unterschiedlichen Bewertung von Eigenschaften, ergibt sich dann eine Geschlechtersegregation, eben eine Trennung der Geschlechter und eine geschlechtsspezifische Aufteilung von Arbeit. Folgt man dieser sozusagen dieser unumwundenen Logik vorhin, ist es ja eigentlich ganz logisch, dass Frauen in der privaten Sphäre besser aufgehoben sind und Männer in der öffentlichen. Was dann eben dazu führt, also genau diese Punkte, diese asymmetrische Bewertung, die geschlechtsspezifische Aufteilung der Arbeit, setzt sich jetzt aber auch innerhalb dieser öffentlichen Sphäre fort, ja, und durch. Das heißt, Frauen arbeiten, Ausnahmen bestätigen eben die Regel, aber Frauen arbeiten tendenziell in schlecht bezahlten, frauenspezifischen Jobs und die Männer in angesehenen, gut bezahlten Jobs. Und wenn Sie sich anschauen, welche Art von Arbeit wie bewertet ist, dann können Sie zum Beispiel, ich bin Arbeitswissenschaftlerin, Sie können nachweisen, dass zum Beispiel der Beruf einer Friseurin von der körperlichen Belastung nicht deutlich unterschiedlich ist zu dem Beruf eines Installateurs oder eines Mechanikers. Ja. Weil die auch in sehr, also bei dem einen ist es stärker das Heben, Schieben, Tragen, bei der Friseurin ist es die sehr ungesunde Körperhaltung zum Beispiel. Bewertet werden diese beiden Jobs finanziell im Kollektivvertrag allerdings extrem unterschiedlich. Ja, also gleiche Arbeit, aber unterschiedliche Bewertung. Und das heißt, auch hier, also Frauen sind in der Pflege tätig, Frauen sind mittlerweile in der Erziehung tätig, also sie haben sozusagen diese Rolle, die ihnen in der privaten Sphäre ohnehin zugeschoben wurde, das hat sich in der öffentlichen Sphäre für sie fortgesetzt. Ja, und was passiert jetzt? Und das war eine Fragestellung, die mich interessiert hat. Was passiert jetzt, wenn sich Frauen dem widersetzen und halt nicht Friseurin werden wollen? Ich wollte zum Beispiel einmal Friseurin werden und habe mich dann Gott sei Dank umentschieden und in Männerdomänen vordringen. Was passiert eigentlich? Ein sehr bekanntes Beispiel. Sie sehen hier die Mitglieder der Europäischen Union, sozusagen die Regierungschefs. Und in der Mitte drinnen ist unsere Angela Merkel. Und was hier eben auffallend auch ist, ist, dass sie eben nicht nur die einzige Frau in dieser, also Gruppenbild mit Dame ist, sondern dass sie auch einen Farbtupfer gesetzt hat, indem sie sich auch anders anzieht. Und also sozusagen hier in diesem Bild sehr deutlich wird, dass es, wenn Frauen sozusagen in Männerdomänen vordringen, dann sind sie oftmals die einzigen oder sehr, sehr wenige und müssen sich gegen eine große Mehrheit durchsetzen. Zur Wiederholung, also Männer, männlich, maskuline Werte sind die implizite Norm in der öffentlichen Sphäre, also so genau und direkt hat uns das ja bisher keiner gesagt, aber im Grunde genommen geht man davon aus, dass diese Werte eigentlich die besseren sind. Insbesondere in hoch renommierten, männerdominierten Berufsgruppen, Militär, Risikomanager, Börsenmakler, Universitätsprofessoren und so weiter. Sie gehören zur dominanten Gruppe, sie bestimmen sozusagen die Kultur. Frauen, feminine Eigenschaften sind in der öffentlichen Sphäre grundsätzlich einmal Abweichungen, also eben in diesen männerspezifischen Bereichen. Man sagt dazu vielleicht, also im Englischen würde man sagen, sie sind Deviants, also Abweichlerinnen, weil sie eben von der Norm abweichen. Die Angela Merkel ist sehr sichtbar und sie weicht ganz offensichtlich hier von der Norm der Regierungschefs ab. Aber diese Frauen weichen doppelt ab. Sie weichen nämlich nicht einerseits von der männlichen Norm ab, sie weichen aber auch von den Frauen ab. Weil sie wollen ja eben nicht frauenspezifisch agieren, sie wollen eben in die Männerdomäne hinein, sie wollen zum Beispiel Karriere machen, wollen vielleicht auch aggressiv sein. Zumindest sozusagen heben sie sich von der übrigen Frauengruppe ab. Und diese Frauen sind somit einem ganz besonderen Spannungsfeld ausgesetzt. Nämlich, weil sie keiner der beiden Gruppen so richtig angehören. Ja? Sie werden nie Männer sein, also das heißt, sie werden immer als Abweichlerinnen von der Norm wahrgenommen. Gleichzeitig setzen sie sich selbst von der Frauengruppe ab. Das heißt, wenn sie erfolgreich sind, sind sie eine Ausnahme. Ja, das hört man auch oft, eine Ausnahme, das ist Zufall, Glück oder Ausnahme. Wenn sie scheitern, dann scheitern sie aber als Frau. Also war eh klar, das kann nicht gut gehen, wenn eine Frau das macht. Ja, also in diesem Spannungsfeld müssen sie sein. Müssen sie sich diese Frauen bewegen. Ich habe mir jetzt angesehen, oder ich bringe Ihnen jetzt zwei Beispiele aus meinen Studien. Also das eine ist aus der Militärstudie, das andere aus der Universität, wie Frauen mit diesem Spannungsfeld umgehen. Dieser Spiegel, Titelblatt zeigt eine Frau mit einer Waffe, gerichtet auf den Leser sozusagen, aber was Sie auch sehr deutlich sehen, ist, dass diese Frau geschminkt ist und sehr weiblich aussieht. Ja. Und mir gefällt das deswegen so gut, weil das das Spannungsfeld der Soldatinnen sehr deutlich zutage bringt. Auf der einen Seite müssen sie sich nämlich der Norm anpassen, um als Soldatinnen überhaupt ernst genommen werden und von den Kameraden akzeptiert zu werden. Also sie machen jede Form von Drill mit. Sie sind sehr stark auf körperliche Leistungskriterien bedacht. Auf der anderen Seite, Sie werden es nicht glauben, erwartet man von ihnen, dass sie ihre Weiblichkeit zeigen. In der amerikanischen Armee gibt es zum Beispiel für weibliche Soldatinnen ein Schminkgebot. Also man erwartet von ihnen, dass sie sich adrett herrichten. Ja. Es kommt zu Sexualisierungen. Ich habe Ihnen das mit einem Foto versucht zu zeigen. Es hat immer wieder Skandale über sexuelle Belästigungen in verschiedensten Armeen gegeben, die dann eben als, also ich weiß nicht, ob Ihnen der Tailhook-Skandal etwas sagt. Das war ein Skandal in den 90er Jahren, wo in den USA die Anzahl der Kampfpilotinnen so stark zugenommen hat, dass sie ungefähr ein Viertel aller Pilotinnen bei der Navy Kampffliegerinnen waren, eben Frauen, und da hat es jährlich ein Kampffliegertreffen gegeben, wo die einfach sich getroffen haben, gemeinsam gefeiert haben. Und da ist es eben unter anderem einmal zu Exzessen gekommen. Die Frauen haben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Spießrutenläufe machen müssen, weil man ihnen die Kleider vom Leib gerissen hat, sie belästigt hat. Also die Kampfpilotinnen dort, die Männer mit den T-Shirts herumgelaufen sind, Women are Property, man hat Pornofilme gezeigt. Also man hat so richtig militärisch die Sau rausgelassen und das eben auch sexualisiert. In diesem, also auf der anderen Seite zum Beispiel gibt es eine sogenannte Ground Combat Rule, die in Amerika und in vielen anderen Armeen, also in Israel auch eingesetzt wird. Oder ich glaube, Israel ist die einzige Armee, die es dann schlussendlich fallen gelassen hat, wonach man wonach Frauen dürfen zu alle Einheiten in Armeen mittlerweile beitreten. Sie dürfen aber nicht im direkten Bodengefecht eingesetzt werden. Also da will man sie dann auch wieder schützen. Was tun die Frauen? Also man hat untersucht, wie reagieren die Soldatinnen auf dieses Spannungsfeld? Also wie bin ich hart, männlich, aggressiv, gleich wie meine männlichen Kollegen und erfülle trotzdem die Erwartungen, eine Frau zu sein, gehe mit diesen unterschiedlichen zum Beispiel Schutzklauseln wie Ground Combat Rule um. Und was ihm auffällt, ist, dass sie eben ganz besonders exzeptionelle Leistungen bringen. Also die trainieren einfach härter, sind besonders gewissenhaft, also arbeiten noch stärker, um zu zeigen, um dazuzugehören. Sie neigen dazu, männliche Verhaltensweisen nicht nur nachzuahmen, sondern bis zu einem gewissen Grad auch zu übertreiben. Und ich zeige Ihnen dann auch noch Beispiele dafür. Zwischen den Frauen entsteht Konkurrenz und Feindseligkeit, also weil die Frauen dann Angst haben, dass andere Frauen ihren guten Ruf, den sie sich so hart erarbeitet haben, schädigen, weil sie eben nicht so hart sind. Und sie ignorieren schlicht und ergreifend oder spielen sexuelle Belästigung herab. Also das wird dann abgetan, das war eh nicht so schlimm. Ja. Und im Grunde genommen, mehr. Sie können sich wahrscheinlich noch an diese Bilder erinnern. Das ist das Abu Ghraib, der Abu Ghraib-Skandal, wo Soldatinnen im Irak in einem Gefängnis die Gefangenen gefoltert haben. Der Hauptverantwortliche, also Sie sehen da hier Lindsay Freitag, die in der Mitte, der Hauptverantwortliche für diese Folterungen der Gefangenen ist vor einer Woche wegen guter Führung freigekommen. Der hat für diese Folterungen ist für 10 Jahre verurteilt worden. Was an diesen Bildern so schockiert hat damals ist, weil es Frauen waren, die diese Folterattacken bei den Insassen gemacht haben. Und jetzt zeige ich, also wenn Sie noch einmal an diese Geschlechtsstereotype Zuordnung von Weiblichkeit und Männlichkeit geben, dann sehen Sie, da kommt einiges sozusagen aus der Fuge. Man würde es nicht erwarten von Frauen, dass die zu solchen Phänomenen oder zu solchen Taten fähig sind. Es gibt keine Entschuldigung dafür, es ist völlig klar, aber man könnte es eben erklären mit dem enormen Druck, den die Soldatinnen dort ausgesetzt sind, dass sie sozusagen in der Truppe dazugehören. Kameradschaft ist zum Beispiel ein enorm wichtiger Wert und ist überlebensnotwendig in der Truppe. Das heißt also, man muss sich dort eben tatsächlich den Status erst erkaufen. Genau. Genau. Das sage ich auch, das Schockierende sozusagen, oder das, was die Gesellschaft so schockiert hat, ist, dass Frauen das tun. Ja? Also wenn sie von Kriegsgefangenen, von Folterungen hören, wenn das Männer sind, dann ist das etwas, woran wir uns leider ein Stück weit gewöhnt haben. Dass Männer im Krieg solche Dinge tun, ja. Wir sind es noch nicht bei Frauen gewöhnt. Das ist noch etwas, weil es gängig, also ganz unseren Vorstellungen widerspricht.
Besonders unter Druck. Ja. Mhm. Ihr Punkt war, dass sie besonders unter Druck gestanden ist, aber das ist genauso bei den Männern gewesen. Das wollte ich damit zeigen.
Genau, nein, da haben Sie auch recht. Also ich wollte Sie damit nicht entschuldigen, sondern ich wollte sozusagen eben darauf aufmerksam machen. Mhm.
Mir kommt vor, dass es nicht die Erklärung ist, weil die Frauen unter Druck stehen oder weil sie besser sein wollen, sondern dass Frauen, die sich überhaupt zum Soldatenberuf entschließen, auch in anderen Bereichen, dass Frauen nicht so die Hemmschwelle auch haben als Männer. In gewisser Weise. Es ist jetzt, ich kann es jetzt in der kurzen Zeit schwer erklären, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen viel grauslicher sein können als Männer. In gewisser Weise. müsste man jetzt Beispiele nennen aus den Medien und so, aber das ist, glaube ich, noch nicht ganz richtig untersucht. Auch aus der Emotionalität heraus. Mhm. Weil Aggression auch Emotion ist.
Ich widerspreche dem jetzt trotzdem einfach, weil 90% der Gewaltverbrechen von Männern verübt werden. Also die Statistik.
Das ist die Statistik. Mhm. Glauben Sie jeder Statistik?
Ich als Wissenschaftlerin.
Denn ich habe selber die Erfahrung gemacht, also dass Frauen sehr aggressiv sein können. Nur das Problem ist, wenn ein Mann aggressiv ist, ja klar, ein Mann ist aggressiv. Wenn aber eine Frau einem Mann gegenüber aggressiv ist, dann hat der Mann Erklärungsbedarf. Es gibt inzwischen schon Statistiken, wo das schon bis zu 25% bezüglich der Aggressivität und so hingeht. Also nicht bei den 90% bzw. 10%, je nach Sichtweise. Das ist erst ganz am Anfang das Gebiet. Und mein Problem ist einfach dieses, dass ich das nur aus subjektiver Sicht sehe, aus eigenen Erfahrungen sehe und Beobachtungen von in meinem eigenen Umfeld. Das wäre natürlich interessant, da wirklich umfangreiche Untersuchungen zu machen auf dem Gebiet und diese auch zu publizieren.
Ich glaube auch im Grunde genommen sind wir uns gar nicht so unterschiedlich in der Argumentation, weil wir doch beide sagen, dass Frauen und Männer sich gar nicht so unterscheiden. Also sozusagen auch das gesamte Verhaltensrepertoire offensichtlich ausschöpfen, wenn bestimmte situative Rahmenbedingungen gegeben sind. Ja? Also dass man da nicht, also diese tradierte oder stereotype Zuordnung hilft uns eben nicht weiter. Also das ist so ganz stark mein Punkt. Mit den Zuordnungen, Frauen sind so, Männer sind so, da kommen wir nicht recht weit. Weil unser Erfahrungshintergrund sagt uns einfach, wir sind Individuen und wir erleben uns sehr unterschiedlich in unseren Verhaltensweisen und sogar Personen sind nicht Stereotyp, über alle Situationen verhalten sie sich nicht gleich, sondern eben man muss sozusagen den Kontext mit einbeziehen. Das ist ein starker Versuch, den ich sozusagen hier mache, um zu argumentieren, wenn Sie in einer Minderheitensituation sind, versuchen Sie und Sie wollen in dieser Situation überleben, bleibt Ihnen nicht recht viel übrig, als sich anzupassen. Genau. Ist nicht geschlechtsspezifisch. Ist ein genau. Genau. Allerdings kann man auch, also gibt es Untersuchungen dazu, Erfahrungen dazu, während Frauen in männerdominierten Bereichen den Glass-Ceiling-Effekt erleben, sind Männer in männerdominierten Bereichen, nennt man das Glass-Escalator-Effekt. Also die erleben oft genau das gegenteilige Phänomen, dass sie dann eben ganz besonders schnell Karriere machen in diesen Bereichen. Also es gibt unzählige Volksschulen, die ausschließlich oder Hauptschulen, die ausschließlich weibliches Lehrpersonal haben und trotzdem einen männlichen Direktor.
Also 90% der Pflichtschullehrer in der Volksschule sind Männer, Frauen sind Frauen, also jetzt ist glaube ich bei 87% nur mehr. Und bei der Leitung in der Volksschule ist genau umgekehrt.
Genau. Das ist ganz genau. Das ist, sieht man wunderbar, diesen Eskalate-Effekt. Also ja. Männer in frauendominierten Bereichen machen viel leichter noch Karriere, weil sie hochgeliftet werden. Aber jetzt könnte man sagen, naja, das ist das Bundesheer, da geht es um Körperlichkeit. Ist das wirklich so ein generelles Phänomen, das wir beobachten? Sind diese Anpassungsstrategien tatsächlich allgemein so? Jetzt zeige ich Ihnen ein Beispiel von der TU Wien, von unserer Studie an der TU Wien, was wir dort gemacht haben. Sie sehen hier das Foto von der Marie Curie. Sie ist die einzige Frau weltweit und bisher die zwei Nobelpreise hat, und zwar in unterschiedlichen Fächern. Also es gibt insgesamt 4 Personen mit 2 Nobelpreisen. Und sie ist eine davon, die anderen 3 sind Männer. Sie hat sie in 2 Fächern, davon ist sie sozusagen, ich glaube, die einzige. Und trotzdem wurde ihr 1911 die Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften verweigert, obwohl sie den Nobelpreis bekommen hat. Genau, was wir gemacht haben, ist, also wir haben jetzt nicht analysiert diese Biografien dieser einigen wenigen Wissenschaftlerinnen, die es ohnehin dann in solche Bücher schaffen. Also es gibt ja sehr viele Biografien, Frauenbiografien auch von renommierten Frauen, die sich sozusagen in diesem, also eigentlich fast seit dem Mittelalter, aber vor allem im 20. Jahrhundert durchgesetzt haben. Da könnte zum Beispiel auch die Lise Meitner stehen. Ich wollte es nur rausstreichen kurz, weil ihre Tragödie oder die Tragödie des Lebens von der Lise Meitner ist, dass ihre Arbeit gekrönt worden ist mit dem Nobelpreis für Otto Hahn. Lise Meitner war Jüdin, hat 30 Jahre mit dem Otto Hahn zusammengearbeitet und musste 39 emigrieren. Und er hat dann die Arbeit sozusagen noch abgeschlossen, in Kontakt und Konversation mit ihr und hat dafür den Nobelpreis bekommen. Als Eingang noch ein kurzes Statement. Also die Lise Meitner kommt wie so viele Frauen, die bisher in der Wissenschaft gearbeitet haben. Also wir gehen jetzt in dieses sehr geistige Niveau kommt aus einem bildungsnahen Bürgertum, bildungsaffiner Hintergrund. Es wurde unterstützt und sie ist dann irgendwann zum großen Max Planck, der sicher vielen ein Begriff ist, wo es die vielen Institute auch in Deutschland gibt, in die Vorlesung und um bei ihm ein wirkliches Verständnis für Physik zu gewinnen. Und der große Planck, ich lese das jetzt kurz vor, der nach dem Universitätsstudium der Frauen befragt, nicht stark genug betonen kann, dass die Natur selbst der Frau ihren Beruf als Mutter und Hausfrau vorgeschrieben hat und dass Naturgesetze unter keinen Umständen ohne schwere Schädigungen ignoriert werden können. Zählt Lise Meitner jedoch sehr bald zu den Ausnahmen, die für die Aufgaben der theoretischen Physik besondere Begabung besitzen und außerdem den Trieb in sich fühlen, ihr Talent zur Entfaltung zu bringen. Und er ernennt sie zu seiner Assistentin. Hat sie dann später eben dem Privatdozenten Otto Hahn vermacht. Sie musste dann im Erdgeschoss in einem alten Holzlabor arbeiten, durfte nicht mit den übrigen Studenten arbeiten. Ihre Geschichte ist eine, die sehr viele Frauen in der Wissenschaft haben, nämlich dass die Marie Curie hat ihren Lehrstuhl gekriegt, weil ihr Mann verstorben ist. Und nach langem Zögern hat man ihr den Lehrstuhl gegeben. Also Frauen hatten Förderer in der Wissenschaft, Mentoren, wurden unterstützt und nur so konnten sie in der zweiten Reihe zu etwas werden. Was uns interessiert hat in dieser, also wir haben eine Vielzahl von Teilstudien gemacht bei der TU-Studie, aber was wir auch gemacht haben, ist, wir haben Frauenbiografien analysiert und zwar von Wissenschaftlerinnen an der TU Wien heute. Ja, also heute und zwar aus unterschiedlichen Hierarchieebenen. Also wir haben Doktorandinnen befragt, dann haben wir Postdocs befragt, also Frauen, die das Doktorat schon hatten. Dann hatten wir Frauen befragt, die sich schon habilitiert hatten, aber noch keinen Professorenjob hatten und dann eben auch Professorinnen. Und wir haben Frauen befragt, die an der TU Wien Karriere gemacht haben oder zu uns gekommen sind und Frauen, die an irgendeiner Stelle freiwillig entschieden haben, sie scheiden aus, sie gehen da nicht mehr mit. Und diese Biografien haben wir analysiert und wir haben mittels dieses Verfahrens zwei Typen von Geschichten gehört. Also wir haben analysiert, was ist so das, also neben all dieser Unterschiedlichkeit, die diese Frauen natürlich haben, haben wir analysiert, was ist so ein Muster oder was ist das Gemeinsame, das diese Frauen haben. Und wir hatten zwei Erzählformen, nämlich die eine Erzählform, mein Leben ist ganz normal und im Grunde genommen könnte das auch eine Geschichte sein, eben von der Marie Curie, von der Lise Meitner oder wie auch immer sie heißen. Diese Frauen haben in der Regel bildungsaffinen Hintergrund, also sie sieht man auch soziale Selektion, also wenn sie aus einem Arbeiter- oder Bauernmilieu kommen, haben sie kaum Chancen, überhaupt an einer Universität Fuß zu fassen. Diese Frauen bringen exzeptionelle Leistungen und sind es gewohnt, wirklich sehr hart zu arbeiten. Also das ist auch etwas, was sie gemeinsam auszeichnet. Die Frauen, die diese Geschichte Mein Leben ist ganz normal erzählt haben, haben erzählt, haben eine sehr emotionslose, rationale Darstellung ihrer Karriere gemacht und gesagt, ja, es war völlig klar, mein Vater war Maschinenbauer und hat mich immer schon in die Werkstatt mitgenommen und so folgt ein Schritt nach dem anderen, erzählen Meilensteine ihrer Geschichte, emotionslos, aber irgendwie so völlig klar. Was sehr auffallend ist bei diesen Erzählungen ist, dass diese Frauen auf gar keinen Fall als Frauen wahrgenommen werden wollen, sondern in erster Linie und eigentlich ausschließlich als Wissenschaftlerinnen. Und das geht so weit, dass man das also wirklich bis hin auch zur Verleugnung des Frauseins und des Weiblichen. Was auch all diese Frauen gemeinsam hatten, ist, sie wurden entdeckt, also sie haben studiert. Und dann hat irgendein Professor sie entdeckt und hat gesagt, war das Madel, das ist ja doch irgendwie gescheiter, als ich mir gedacht hätte. Wurde dann sozusagen, willst du nicht für mich arbeiten? Willst du nicht für mich das, also bei mir Doktorat machen? Alle diese Frauen hatten so einen Sponsor, einen Förderer. Und trotzdem, wenn man sie dann später fragt, und wie sieht's jetzt aus? Würden Sie Frauen fördern? Würden Sie Frauennetzwerke aufbauen? Nein. Also es ist wirklich sehr ambivalente Haltung dazu. Sie wissen zwar, dass sie selber davon profitiert haben, aber sie finden es nicht gut. Weil das wäre ja Vitamin P und die Frauen, also sie selbst hatten sich ja auch ihren Weg erkämpft und sie finden Networking zum Beispiel nicht besonders gut. Wir haben eine zweite Gruppe von, also sozusagen das Leitmotto ist anpassen, leisten und ignorieren, sozusagen alles, was sexistisch, frauenfeindlich ist, ignoriere ich. Die zweite Gruppe von Erzählung ist eine, die haben ihre Geschichte erzählt, ich bin anders. Also da war sozusagen das Anderssein ganz stark schon Thema für diese Frauen. Ich habe ihnen angeführt die Evelyn Fox Keller, sie ist eine Physikerin, also als Pendant zur Curie. Sie lebt heute noch und sie war die erste, die gesagt hat, die Physik ist zwar eine Naturwissenschaft, aber sie ist nicht geschlechtsneutral. Wenn Sie in der Physik lesen, selbst so naturwissenschaftliche Publikationen, können Sie herauslesen, ob das ein Mann oder eine Frau gemacht hat. Und hat sich sehr stark also mit der Analyse von Geschlecht und Naturwissenschaften auseinandergesetzt. Auch diese Frauen haben einen bildungsaffinen Hintergrund, auch diese bringen exzeptionelle Leistungen. Ihr Gesprächsverlauf ist allerdings emotional. Ja? Also wenn Sie diesen Frauen zuhören, die sagen, ich bin anders, die erzählen sehr viel davon, wie konfliktbehaftet ihr Weg war, ihre Karriere war, mit welchen Hürden sie konfrontiert sind. Und es ist ein sehr, die Qualität von einer Narration merkt man zum Beispiel dann, Sie fragen ja eingangs bei solchen Biografieanalysen, sagen Sie, erzählen Sie mir doch Ihr Leben. Vom Beginn von Ihrer Geburt bis heute, warum sitzen Sie jetzt hier als der Mensch, der Sie sind? Das ist die Einstiegsfrage, mehr fragen Sie nicht und dann beginnen die Leute zu erzählen. Was wir gesehen haben, ist, dass bei dieser Ich bin anders Geschichte die Frauen begonnen haben zu erzählen und das erste Mal nach 1,5 Stunden Luft geholt haben, also wirklich ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Das ist den anderen Erzählerinnen nicht in dieser Form gelungen. Diese Frauen erleben sich als Außenseiterin, auch das Frausein ist Thema, Diskriminierung und Sexualisierung wird wahrgenommen, aber auch sie leiden darunter. Auch diese Frauen hatten einen Sponsor, sie erleben allerdings Abhängigkeit, Konflikt, Auseinandersetzung mit Loyalität sehr stark gegenüber ihren Sponsoren und auch diese Frauen lehnen Networking ab. Ihre Strategien sind durchhalten, noch mehr leisten und zum Teil dann einfach aber auch Resignation. Im Grunde genommen, wenn Sie sich diese Anpassungsstrategien der Wissenschaftlerinnen anschauen, dann finden Sie sehr viele Parallelen zum österreichischen Bundesheer. Also auch da geht es darum, zum Beispiel Sexualisierung, sexuelle Belästigung, Benachteiligungen einfach zu ignorieren, zu keinem Thema zu machen. Es geht darum, Vorurteile, die einem entgegengebracht werden, durch noch stärkere Leistungsfähigkeit und Engagement wettzumachen. Es geht darum, in diesem Dilemma weiblich und trotzdem in einer männerdominierten, also um diese Auseinandersetzung, beiden Formen gelingt es nicht zur Gänze, eben sich oder sagen wir so, in beiden Lebensgeschichten oder Arten, wie Sie erzählen, finden Sie Anpassungsstrategien. Jetzt gibt es dahinter sozusagen ein Erklärungsmodell und damit komme ich jetzt dann auch schließlich wieder den Kreis zu dem, was wir am Beginn gemacht haben. Es gibt ein Erklärungsmodell dahinter, das heißt Tokenism. Es wurde aufgebracht von der Rosa Beth Moscanta in den 70er Jahren und später auch oder eigentlich ein bisschen davor noch von der Laws diskutiert. Ein Token, ja, das ist der Fachbegriff, ist eigentlich also ein Jeton, wird es auch manchmal übersetzt, aber ein Token ist ein Angehöriger einer Gruppe, die von der dominierenden Gruppe im Hinblick auf die ihr zugeschriebenen Charakteristika abweichen. Und das kann man jetzt sehr generell sehen. Sie können zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund in einer dominierten Gesellschaft genauso als Token ansehen, wie eben ein Mann in einer Volksschule, bei Kolleginnen oder eben umgekehrt Frauen im österreichischen Bundesheer. Diese Token haben, wenn Sie sich an das Foto von der Merkel erinnern, erhöhte Sichtbarsein, also Sichtbarkeit durch das Andernsein, und sie sind aber in numerischer Unterlegenheit. Und diese Tokens werden in der Regel nicht als Individuen wahrgenommen, ja, sondern als Repräsentantinnen ihrer Gruppe. Und da ist sozusagen die Krux dahinter, weil wir aufhören, diese Personen in ihrer Individualität wahrzunehmen, zu bewerten, zu beschreiben, sondern sie eben als Repräsentantinnen für ihre Gruppe und damit auch mit der gesamten Kanon an Geschlechterrollenstereotypen war oder was auch immer es für Stereotypen sind, wahrzunehmen. Die Interaktion, und das kann man sehr schön zeigen, die Interaktion zwischen Akteuren in der Minderheit und von Akteuren der Mehrheit, diese Interaktionen folgen systematischen Mustern. Ja. Und die Kanter hat das schön herausgearbeitet. Das erste ist das Thema Sichtbarkeit. Das führt dazu, also wenn sie ständig sichtbar sind, ja, führt das dazu, dass sie einem erhöhten Leistungsdruck ausgesetzt sind. Sie werden immer auf zwei Ebenen bewertet, nämlich auf der einen Seite, wie sie ihre Aufgaben ausführen, ja, und auf der anderen Seite, wie es ihnen trotzdem gelingt, eine Frau zu sein, jetzt in diesem Fall bei Geschlechterrollen. Die Bewältigungsstrategie, mit diesem erhöhten Leistungsdruck umzugehen, ist tatsächlich Übererfüllung, Leistung, aber auch Understatement. Und egal, wo sie hingehen, zum Beispiel die Geschichte, wenn eine Frau sagt, also wenn sie eine Professorin fragen, eine Maschinenbauerin, ja, und sie sagt, also warum sitzen sie heute hier? Und sie beginnt wirklich die Einleitung ihrer Biografie mit dem Satz, und das ist wortwörtlich rausgenommen, mein Leben ist ganz normal verlaufen, dann ist das doch ein Understatement. Also ein normales Leben endet in der Regel nicht mit einer Universitätsprofessur. Ja. Der zweite Punkt ist die Polarisierung. Wenn es Minderheiten und Mehrheiten gibt, und das erleben wir in unserer Gesellschaft, wird die vorherrschende Kultur zum Teil übertrieben, ja, und die Unterschiede überbetont. Ja. Und es führt sehr oft dann zur sozialen Isolation. Also wenn Frauen in Männerdomänen sind, kann ich aus eigener Erfahrung immer wieder sagen, es ist immer wieder Thema, wenn ich in den Senat hineingehe oder wenn ich in eine Fakultätsratssitzung reingehe und die einzige Frau bin, mein Frausein ist immer wieder Thema. Und ich werde zum Beispiel sehr oft gefragt, stört sie eh nichts, wenn meinen Witz erzählen? So, kommt drauf an, ja, also und so weiter. Also Bewältigungsstrategie, wenn sie sozusagen in so polarisierten Gesellschaften oder Gruppen unterwegs sind, ist, sich entweder sozial unsichtbar zu machen, also eine, sie ziehen sich möglichst unauffällig an, um ja nicht irgendwie aufzufallen. Also unsere Studentinnen sagen das zum Beispiel. weil Professoren sie immer wieder rauspicken. Wenn sie einen Hörsaal voll Männer im Maschinenbau haben und dann sitzt eine Frau, dann können sie sicher sein, dass meine männlichen Kollegen sagen, Frau Kollegin da hinten, was sagen denn Sie dazu? Ja, es ist extrem anstrengend und unangenehm, wenn sie immer wieder herausgepickt werden, weil sie auffallen. Also sie versuchen, sich unsichtbar zu machen, sie verharmlosen Konflikte oder eben sie versuchen, ein Insider zu werden. Das heißt, von der Mehrheit angenommen zu werden. Und da gibt es dann...
Haben Sie die gleiche Erfahrung in Amerika gehabt oder in Österreich? Oder ist es in allen Ländern, wo Sie bisher gearbeitet, gleich gewesen?
Ja. Also zum Beispiel diese Phänomene hat die Rosabeth Moskanzer herausgearbeitet. Die ist Amerikanerin. Und auch ich kann Ihnen sagen, das Massachusetts Institute of Technology, das wäre so, das ist das, die TU der USA, ist ungefähr vor 10 Jahren, hat sie sich auf den Weg gemacht und dort ein Frauenförderprogramm ist angegangen. Und wir sind jetzt an der TU Wien ungefähr 10 Jahre hinten nach. Also so könnte man es formulieren. Also die sind dieser Thematik deutlich voraus, aber ähnliche Probleme und Phänomene. Ich würde noch gern das fertig machen, nämlich die Stereotypisierung ist dann das dritte, nämlich die Gefangenschaft, also es führt schlussendlich zur Gefangenschaft in asexuellen Rollenstereotypen. Ich habe dann ja ganz am Beginn auch dekonstruiert ein Stück weit die künstliche Trennung zwischen Körper und Geist. Das finden Sie hier wieder. Also wenn Frauen in Männerdomänen arbeiten, dann können sie das, wenn sie völlig asexuelle Rollen innehaben. Nämlich entweder zum Beispiel die Iron Lady, unsere Margaret Thatcher ist uns allen ein Begriff, der Inbegriff auch der Iron Lady, die im Grunde genommen der beste Mann in unserer Truppe ist. Ja, also jemand, der wirklich, also der völlig asexuell wahrgenommen, also eigentlich ein Gentleman oder als Mann wahrgenommen wird. Die Mutter, das werden Sie auch sehen, es gibt Gruppierungen, wo Sie als Mutter überleben, und zwar, nämlich, das sind oft zum Beispiel die Sekretärinnen, die sich um die Geburtstage kümmern und die sozusagen sich darum kümmern, dass es der Gruppe gut geht und Teamorientierung. Das heißt, Sie haben so ein Stück weit eine mütterliche Rolle. Wohlgemerkt, es gibt ein Inzestverbot mit der Mutter, also auch diese Rolle ist asexuell. Dann gibt es die kleine Schwester, das kennen Sie vermutlich auch, das ist die Assistentin, die ist nett, die ist lieb. Mit der Schwester gibt es auch ein Inzestverbot. Die beschütze ich sozusagen. Also auch wenn Sie sich in dieser Rolle einfinden, können Sie gut überleben. Schlussendlich gibt es auch noch die Seductress, die Verführerin. Die ist wohlgemerkt Jungfrau, also auch immer noch asexuell. Die wird in der Regel von statushöheren Vorgesetzten beschützt. Ja, also hat ganz eindeutig eine Zuordnung. Frauen also sind oft in diesen Rollenstereotypen gefangen und leben eine dieser alternativen Rollen und eine andere Möglichkeit bleibt ihnen oftmals nicht übrig, weil sonst die Zuschreibung Sexualität, Körperlichkeit, Sexualisierung zu unangenehm oder untragbar wird für sie. Das sozusagen die Konsequenz daraus ist, dass die Bewältigungsstrategien von Frauen, die in Männerdomänen arbeiten, im Grunde genommen dazu führen, dass unsere Geschlechterrollenstereotypen sich noch weiter verstärken und dass wir sie nicht aufbrechen. Ja. Und jetzt komme ich wirklich zu meiner Abschlussfolie sozusagen. Das ist, während wir uns Entwicklung haben sozusagen, zunächst einmal mit der Simone Beauvoir, mit dem humanistischen Feminismus, wo es darum gegangen ist, Gleichstellung herzustellen. Also da hat es eine Vielzahl Studien gegeben, Women in Management Studien gegeben oder Vergleich von Männern und Frauen und da war Gender eine Variable und im Grunde genommen ist man davon ausgegangen, Frauen und Männer sind unterschiedlich und wir wollen einfach die Gleichstellung. Das war so die erste Form des Feminismus. Ist man dann eine Zeit lang, diese Strömungen gibt es noch immer, ja, also das gibt es immer noch Anhängerinnen und Anhänger von der einen oder anderen Gruppe, aber später hat sich dann sozusagen der Differenzfeminismus herausgebildet, der gynozentrische Feminismus, der gesagt hat, naja, die Frauen sind eigentlich die besseren Menschen, In Wirklichkeit wollen wir ja Emotionalität, in Wirklichkeit wollen wir ja aufeinander zugehen, sozial, kommunikativ sein. Also wir sind eigentlich die besseren Menschen, es hat sich so irgendwie was rausgebildet wie feminines Management, das neue Schlagwort. Und erst kürzlich, oder wissenschaftstheoretisch zumindest kürzlich unter postmodernen Zuordnung, ist quasi der Rebellionsfeminismus, jener Feminismus, der eben diese alte Diskussion zwischen Soziologie und Biologie beiseite schiebt und sagt, im Grunde genommen müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen, dass Geschlecht eine künstlich erzeugte Differenzkategorie ist und also Queer-Studien sind Ihnen vielleicht bekannt, also die gehen davon aus, dass es überhaupt mehrere Geschlechter gibt. Es gibt die Arbeit von Lorber, die biologisch zeigt, dass das Geschlecht aus 4 Determinanten bestimmt wird und man das Geschlecht eher als ein Kontinuum sehen soll und bei weitem nicht als Dichotom. Und Ziel ist sozusagen, die Prozesse aufzuzeigen, ein Stück weit, wie ich heute versucht habe, wie Geschlechterstereotypen immer wieder erzeugt und reproduziert werden. Und wenn wir diese Prozesse verstehen, dann können wir eben beginnen, marginalisierte Gruppen ihnen eine Stimme zu geben und anders damit umzugehen.